dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podcasten geht ins Kino. Ich glaube, es ist die 5. Folge.
Wow.
Wieder mit Konrad.
Ja, hallo.
Und mit mir, Sebastian. Genau, wir haben wieder ein Thema, über das wir sprechen werden. Und vorher sprechen wir über Wake Up Dead Man, den A Knives Out Mystery.
Ah ja, stimmt. Das Branding muss stimmen.
Genau, den dritten Film von Rian Johnson, die dritte Benoit Blanc Mystery. Wieder mit Daniel Craig als Privatdetektiv Benoit Blanc. Und diesmal, wie von diesen Filmen gewohnt, mit einer sehr hochkarätigen Besetzung. Glenn Close, Josh Brolin, Kerry Washington, Jeremy Renner in seinem ersten Film, glaube ich, nach seinem Unfall. Genau, und in sozusagen der Hauptrolle, so die Point-of-View-Figur, so ein bisschen Josh O'Connor. Genau, das Setting diesmal ist eine Kirchengemeinde im Upstate New York.
So sieht's aus auf jeden Fall. Ja. Ja, so eine römisch-katholische Kirchengemeinde.
Genau, wo am Anfang Josh O'Connors Figur hin versetzt wird als Priester, was irgendwie so ein, ja, so halb eine Strafe für ihn, weil er irgendwie einen anderen Priester, den aber niemand leihen konnte, geschlagen hat, und so halb ist es irgendwie ein Versuch, ja, diese Gemeinde zu modernisieren sozusagen, weil der Haupt Priester, Pastor, ich weiß nicht, was Priester und Pastor der Unterschied ist, aber der...
Pastor ist ja eigentlich evangelisch.
Ach so, okay.
Und Priester ist katholisch.
Okay. Gut, dann der Hauptpriester da ist Josh Brolins Figur.
Aber ich komme aus dem heidnischen Osten, dementsprechend ist das auch nur... habe ich das auch nur geglaubt, gehört zu haben.
Ich komme aus einer... evangelischen Enklave, die so von katholischen Dörfern umgeben ist, aber bin innerhalb dieses Dorfs, bin ich halt in der katholischen Minderheit aufgewachsen.
Ah, interessant, also, ja. Wow, the complexities. Ja,
genau. also der Hauptpriester ist Josh Brolins Figur, der...
Monsignore Jefferson Wicks. Weißt du, was ein Monsignore ist?
Nein.
Ein Monsignore ist die Anrede für einen Priester der römisch-katholischen Kirche, dem ein päpstlicher Ehrentitel verliehen wurde. Alle Träger eines päpstlichen Ehrentitels zählen zur päpstlichen Familie.
Aha.
Also okay. Auf jeden Fall... Josh Brolin hat schon mal einen guten Titel da als Figur, ja. Aber... scheint nicht so dem gerecht zu werden.
Nee, genau. Er ist halt jemand, der, sag ich mal, mit Angst diese Gemeinde führt. So. Also der diese Gemeinde irgendwie nach und nach durch seine irgendwie immer irgendwie extremeren Predigten und seine irgendwie, ja, seine Angstherrschaft sozusagen, hat er diese Gemeinde ziemlich zusammengeschrumpft auf einen sehr kleinen Kreis. Und die trauen sich aber dann auch nicht mehr weg, so, also, und genau, und Josh O'Connors Figur kommt halt in diese Gemeinde als Second-in-Command-Priester.
Also, ja, Vikar heißt, glaube ich, im Evangelischen irgendwie, ja, so, ja, Understudy, keine Ahnung.
Genau, und versucht das halt irgendwie ein bisschen zu modernisieren und dann irgendwann passiert ein Mord. Ich weiß nicht, ob wir...
Wer hätte das gedacht?
Ja. Aber ich weiß nicht, ob wir sagen sollen, wer stirbt.
Ich glaube, ist das nicht sogar im Trailer? Das Interessante ist ja, muss ich jetzt schon mal sagen, der kam ja für mich aus dem Nichts, der Film. Mhm. Weil du hattest mich nur angeschrieben, lass mal Wake Up Dead Man gucken, solange für die 5 Minuten, in denen er im Kino läuft.
Ja.
Weil es ja ein Netflix-Film ist.
Genau.
Und ich musste erst mal nachschauen, was ist denn Wake Up Dead Man? Und dann so, ach Gott, da kommt jetzt der dritte Film. Weil ich habe irgendwie auch den Trailer verpasst. Ich habe noch den Trailer. Das heißt, ich ging so völlig unvorbereitet in diesen Film. Was, glaube ich, so die ideale Voraussetzung ist, würde ich sagen, um den zu schauen. Weil es ist auch wie die anderen Filme zuvor. Ich würde sogar sagen, mehr näher dran als beim ersten sogar. Wirklich so ein klassischer Agatha Christie-Style-Krimi.
Genau, es hat halt auch diesen Aspekt von so Locked Room Mystery, also das halt wirklich so so die Frage ist, wie kann das überhaupt rein logistisch, wie kann irgendwie
genau, überhaupt so dieser Perfect Murder.
Genau.
Also es ist natürlich der Monsignore,
genau,
die ja. Josh Brolin-Figur, die dann auf einmal das Zeitliche segnet. Und der die Hauptfigur, also Josh O'Connors, Figur, der herrlichen Namen hat, Judd Duplantacy, ja, zum Hauptverdächtigen wird.
Genau.
Und
also für die Gemeinde sowieso.
Ja, weil er schon von Anfang an von dem Monsignore, der hat die Gemeinde quasi schon auf ihn aufgehetzt quasi.
Genau, aber dann auch die Polizei.
Gespielt von Mila Kunis, die ich sehr gut finde.
Ja, finde ich auch. mit der habe ich überhaupt nicht gerechnet.
Nee, genau, aber die funktioniert total. Ja. Also, genau.
Genau, auch die Polizei sieht ihn dann letztlich als Hauptverdächtigen. Allerdings, genau, die Polizistin, gespielt von Mila Kunis, holt dann irgendwie Benoit Blanc ran, weil sie sich eben auch nicht genau erklären kann, wie das überhaupt funktioniert haben.
Genau.
So. Wie hat dir der Film gefallen?
Sehr gut. Ich meine, der geht 140 Minuten. Wir sind auch relativ spät ins Kino gegangen. Es war ein anstrengender Arbeitstag davor. Aber ich war da die ganzen 2,5 Stunden fast bei der Sache.
Ja.
Und ja, das ist einfach ein Film, so, das ist wirklich so Comfort Food.
Mhm.
Es ist einfach richtig schönes Comfort Food. Comfort Food, was so halt aus dem Kino eigentlich verschwunden ist.
Mhm.
Da war ja Knives Out schon so ein bisschen so eine Überraschung. Und dann ist das Franchise ja quasi eigentlich ins Fernsehen abgewandert, aber weil Netflix dankenswerterweise die auch mal ins Kino bringt für einen kurzen Zeitraum, kann man sie trotzdem im Kino schauen.
Ja, wenn man Glück hat und in einer der Gegenden wohnt.
Ja, genau. Also ja. In Berlin lief der auch nur in einem einzigen Kino, im Passagekino und that's it. Also, und das ist wirklich so Comfort Food. Es macht einfach Spaß, sich von dieser Erzählung mitreißen zu lassen, den Dialogen zu lauschen, dem tollen Kasim. Das ist auch ein Schauspielfilm natürlich. Also im besten Falle, eigentlich fast alle guten Whodunits sind Schauspielfilme.
Voll, ja.
Also ich glaube, es funktioniert gar nicht ohne, dass wenn man Lust an Schauspielern hat, der ist auch so, dem Film gelingt es halt so altmodisch zu sein und halt so altbacken zu sein. Und ja, ich irgendwie schafft es denn der Film trotzdem irgendwie, dass ich jetzt nicht so, ich muss aber sagen, ich bin auch grundsätzlich nicht der Typ dafür, ich bin jetzt nicht so der Typ Zuschauer, der immer darüber nachdenkt, was könnte als nächstes passieren. Da gibt es ja echt Leute, Freundin von mir zum Beispiel, die ist immer so drauf. Oder dann auch Leute, die irgendwie einen Film kommentieren und sagen so, oh, das ist ja alles total vorhersehbar und so, keine Ahnung, irgendwie vielleicht fehlt mir da eine Gehirnzelle oder sowas, um noch den Blick in die Zukunft dazu zu machen. Ich bin dann immer ich bin immer sehr im Moment bei solchen Filmen. Aber auch bei diesem Film war ich so, ich hatte zwischendurch so ein bisschen Theorien aufgestellt, aber ich muss auch immer sagen, bei Whodunits bin ich so Theorien aufstellen, da bin ich immer auch so, dass ich immer als erstes denke, so, ah, er könnte sein, und gleichzeitig denke so, ja, am Ende kommt's eh an, das ist egal, ich gucke jetzt einfach den Film. Aber du meintest ja schon auch nach dem Film so, dass irgendwie der Film es halt schafft, wieder zum dritten Mal die Person, von der man sowieso denkt, dass sie es ist, dann irgendwie doch wieder so in Zweifel oder so in Nebel zu ziehen, dass am Ende es doch wieder wie als Überraschung rauskommt.
Ja, das machen diese Filme ganz clever, weil eigentlich war es ja in allen dreien so, dass es irgendwie auch klar ist, was passiert ist. Also zumindest, also ne, im ersten war ja, der erste hat dann ja so ein bisschen, da war ja so diese Frage, ist diese Ana de Armas-Figur, ist sie wirklich irgendwie, fühlt die nicht doch irgendwas im Schilde so? Aber dann letztlich der Twist ist, nee, tut sie nicht so. Sie ist genauso, wie sie scheint so. Und im zweiten war es dann irgendwie, ich meine, der zweite macht es ja sehr explizit, ne? Ich meine, heißt Glass Onion, also ne? Wo du irgendwie diese Edward Norton-Figur hast und es wird die ganze Zeit so angeteasert, vielleicht ist er insgeheim ein Genie, aber der große Twist ist, nee, der ist genauso dumm, wie er klingt. So. Und der Film macht das wieder, hat wieder was Ähnliches, dass du irgendwie, genau, also dass irgendwie die Figur, die man als sofort verdächtigt, ist es dann auch. Aber er nimmt dich mit auf so eine Reise, dass es dann irgendwie, ich weiß nicht, ob es überraschend ist, aber zumindest fühlt sich nicht irgendwie unbefriedigend an.
Ja, nee, genau. Ja, weil der Film ist halt auch so, ich würde sagen, das ist auch so für Rian Johnson, für den ist das auch so eine, also wirken die Filme jedenfalls auf mich, aber ich glaube, er sieht die auch so ein bisschen an als so eine, wirklich so ein Tanz mit dem Publikum, wo er auch so seine Fabulierkunst auf die Probe stellt. Er arbeitet ja auch viel mit so Rückblenden oder zeigt dieses Geschehen aus einer anderen Perspektive. Also aus der Perspektive sind alle drei Filme ja sehr spannend. Und ja, irgendwie, man wird einfach sehr gut mitgerissen. Man weiß immer genau richtig, man ist genau richtig weit, so vom Wissen her. Und wirklich enttäuscht wird man da nicht. Also ich fand es so lustig, mein Mann war dann neben mir, der irgendwie gleich meinte, das ist der Gärtner gewesen. Also, ich glaube nicht, dass es der Gärtner war. Spoiler Alert, es ist noch nicht der Gärtner. Aber aber gerade in dem Film hat mir gefallen, dass man er arbeitet ja auch wieder damit, dass diese Hauptfigur, ob die Hauptfigur wirklich so unschuldig ist.
Ja.
Ich fand Ana de Armas auch vom Casting her, da ist man schneller so ein bisschen in der Entlastung. Hatte ich jeweils das Gefühl, ich meine, die Gedanken hatte ich nicht so richtig.
Ja.
Aber bei Josh O'Connor fand ich, der hat ja auch so eine gewisse Dunkelheit. Ich finde, das funktioniert halt vom Casting aus sehr gut, dass er halt diesen Ex-Boxer spielt, der jemanden im Ring getötet hat und jetzt zu einem Priester wird.
Genau, wollte ich gerade sagen, er ist halt auch vorbelastet als jemand, der durchaus zu Gewalt fähig ist.
Genau, richtig, so. Ja. Also es war jetzt der letzte Film aus der Reihe, ne?
Ja. Ich habe nochmal nachgeguckt, weil ich dachte auch, eigentlich ist bei Netflix hätte noch drei weitere bestellt, aber nee,
nur zwei weitere bestellt. Ja, also er ist...
Wobei Ryan Johnson auch schon gesagt hat, er will auch weiter diese Filme machen.
Ich würde mich aber auch freuen, wenn Ryan Johnson wieder andere Sachen macht. Absolut, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, er hat jetzt so ein bisschen seine Jobs gehabt mit dem... Ich finde es irgendwie gut, wenn er so daraus so ein Modell macht, so macht einen Benoit Blanc und dann macht er wieder einen anderen Film.
Ja.
Und man gibt einfach Ryan Johnson weiterhin Geld für diese Filme. Was ja auch, man muss ja auch einfach zugeben, was ja auch so viel Spaß macht an den Filmen. Ich meine, vielleicht manchen macht das wahrscheinlich weniger Spaß, ist, dass die halt auch so schön politisch sind.
Ja.
Die sind halt irgendwie so, das ist, man möchte meinen, es sind woke Filme.
Genau, wobei ich finde tatsächlich da, ich mochte ihn in der Beziehung ein bisschen mehr wieder als Glass Onion, weil Glass Onion war halt so off the moment.
Ja, der ist auf jeden Fall off the moment
also
gewesen.
Bei Glass Onion, ich hatte noch kein Bedürfnis, den nochmal zu gucken, weil der für mich so irgendwie so explizit irgendwie sich so an aktuellen irgendwie Debatten aufhängt und so. Was ja auch okay war und so. Und der Neue hatte auch ein bisschen was von, aber ich finde, der hat auch wieder eine gewisse Zeitlosigkeit, die ich bei Glass Onion so ein bisschen vermisst habe. Er ist natürlich trotzdem politisch, also diese Josh Brolin-Figur ist halt auch einfach eine politische Figur, die auch
irgendwie, genau, ne? Ja.
Aber ich finde, er macht es halt, er macht auf eine Art, die vielleicht ein bisschen weniger als Glass Onion wirkt, als hätte Ryan Johnson so ein Drehbuch basierend auf seinem Twitter-Feed geschrieben.
Ja, ich würde sagen, so Glass Onion ist in der Reihe so ein bisschen, fällt da so am stärksten raus, weil er halt, der wirkt auch mehr wie ein Thriller als wie ein Whodunit stellenweise und schlägt auch viel mehr in diese satirische Kerbe rein. Er hat aber auch tolle Momente. Ich mag halt Glass Onion ganz gerne, weil er halt so, also geht ja in diesem Film ja auch so um Reichtum einfach.
Ja,
so,
ja,
ne?
Ja.
Und es ist so, dieses kathartische Abfackeln von diesen ganzen Luxusgütern und das.
Ja, ich fand tatsächlich, also ich fand das Ende von Glass Onion dann tatsächlich recht ballsy.
Ja, ja, genau.
Wo die Mona Lisa abgefackelt wird. Ja.
Ja, die sind alle schön, die Filme. Ich bin einfach glücklich, dass da rankommt jetzt weiterhin, dass dem irgendwie nicht die Luft ausgeht. Ich mag auch, dass er halt ein bisschen ähnlicher wieder ist, so tonal zum ersten. Und es passt auch ein bisschen, dass es jetzt der letzte ist, hier zumindest, was so Netflix-Einfluss daran ist. Weil ja Benoit Blanc so auch so ein bisschen so aus einer Art Konflikt mit sich aushandeln muss in dem Film, was er den vorherigen Film jetzt nicht unbedingt machen musste. Wo er wirklich eher so diese beobachtende, diese Richterfigur dann ist, auf eine Art und Weise. Und hier muss er so ein bisschen aufgeben, dass er nicht so den Fall so an sich reißen kann und ihn auflöst, sondern dass der Fall sich jetzt, ich würde es nicht göttliche Fügung nennen, aber durch die Gewissenslast von selbst auflöst, auf eine Art und Weise. Ja, kann ich nur empfehlen. Man kann ihn ja wahrscheinlich jetzt nicht mehr im Kino schauen. Ja, ist ja jetzt schon auf Netflix, ne?
Ja, oder kommt jetzt die Tage, ja. Also, ja. Also wahrscheinlich, wenn die Folge raus ist, dann ist er schon auf Netflix.
Wahrscheinlich.
Ja. Wenn ihr irgendwie noch Gelegenheit habt, den noch im Kino zu gucken, dann würde ich das empfehlen, weil
das auf jeden
Fall. Halt auch an, wir haben ja, wie gesagt, wir haben beim letzten Mal über Frankenstein geredet und haben da auch gesagt, dass Netflix-Filme generell oft so diesen komischen digitalen Schien haben und so. Und das hat dieser Film.
Das halt hat der
so
Film überhaupt nicht.
Überhaupt nicht.
Ja, ja, er dreht ja auch immer auf Film. Ich glaube, der ist auch auf Film gedreht. Ich muss mal ganz kurz gucken.
Er ist halt auch spürbar an echten Orten gedreht. So.
Genau, genau.
Auch so was ja heutzutage leider auch nicht selbstverständlich ist, ist, dass diese Besetzung, die waren alle zusammen am Set. So, ne? Die sind nicht irgendwie zusammen gegreenscreened worden. So.
Yes.
Und da merkst du irgendwie, ich finde, du merkst auch bei den Schauspielern einfach eine riesen irgendwie Spielfreude. So. Ich habe mir die IMDb-Trivia durchgelesen, wo irgendwie Zitate von Glenn Close und von Jeremy Renner drin waren, die irgendwie beide sagen, dass sich diese Filme anfühlen, als würde man so ein Theaterstück machen. Weil man die ganze Zeit mit der ganzen Besetzung am Set ist und wirklich so eine Schauspieler-Company wird irgendwie. Und das ist ja heutzutage leider auch nicht mehr selbstverständlich. Ja, und dann, wie gesagt, einfach auch, da ist auch eine Freude am Inszenieren, ne? Du merkst halt auch so richtig, dass sie sich irgendwie in so bestimmte Bilder verliebt haben, so wie dieses Schatten, dieses Licht- und Schattenspiel, was du immer auf der Rückwand irgendwie in der Kirche siehst, so, was sie dann irgendwie 10-mal benutzen. Ja, das ist einfach, ich finde das wahnsinnig entwaffnend irgendwie, diese Freude an allen Beteiligten. Das hat so eine Let's Make a Movie Energie.
Es ist natürlich jetzt nicht so die, es ist jetzt nicht die innovative Filmkunst. Die will es ja auch nicht sein.
Nee, die wollen halt in erster Linie irgendwie Crowdpleaser sein, so, ne?
Ja, und, genau.
Aber es ist halt nichts irgendwie, es ist halt nichts lieblos, so. Es ist halt, da hat keiner mal irgendwie gesagt, so, lass mal 5 Grad sein oder wir kriegen das in Post irgendwie. Ja, ich finde auch, ich finde ganz interessant, was irgendwie, wie sich diese Benoit Blanc-Figur irgendwie entwickelt. Also ich finde es auch ganz interessant, dass er so ein bisschen auch in dem Film die Josh O'Connor-Figur so immer wieder vor der Polizei beschützen muss. So, also es gibt ja auch, irgendwie so einen Moment, wo Josh O'Connor sich irgendwie der Polizei stellen will und Benoit Blanc ihn dann so davor bewahrt quasi. Das finde ich irgendwie ganz interessant, so eine Privatdetektivfigur so einzusetzen.
Das stimmt, ja.
Also es ist jetzt kein irgendwie Anti-Cop-Film, aber es ist halt schon so ein Film, also du merkst halt schon, dass Rian Johnson sich irgendwie fragt, so was ist eigentlich der Sinn von dieser Suche nach Wahrheit und was ist eigentlich Gerechtigkeit irgendwie in so einem Fall, so.
Ja, ich meine, muss ja auch sagen, der ist ja auch nicht nur ein bisschen, ich sag jetzt mal, altmodisch, aber nicht so, weil dieses religiöse Thema auch so wirklich, also das, ne, also es ist so interessant, weil jetzt im Vergleich zu Glass Onion, der so wirklich so up to date und so wirklich so, da geht's um Tech und irgendwie, ne, und dann jetzt ja
aber immer diese Pandemie-Masken an,
genau, so, jetzt haben wir diesen religiösen Kontext wieder, also wirklich so richtig, als hätte man diesen Krimi halt in den 30ern wirklich gedreht. Ja. Ne?
Die Mystery hat auch so ein Scooby-Doo-Aspekt, wo etwas scheinbar Übernatürliches passiert, was dann natürlich sich nicht als übernatürlich herausstellt, aber genau. Ja.
Und irgendwie schafft es irgendwie so diesen kirchlichen Rahmen nicht zu verharmlosend und unkritisch gegenüberzutreten und es irgendwie aber trotzdem, weil er irgendwie so schön hervorhebt, dass das letztendlich auf die Menschen drauf ankommt, die das machen,
ja,
die diese Institution ausfüllen. Und das können halt Leute sein wie der Monsignore, die eigentlich so auf einen Schritt davor entfernt sind, Donald Trump zu werden. Oder so Charaktere wie Josh O'Connors Figur. Und ja, aber das stimmt, dass es so interessant ist, dass die Polizei in all diesen Filmen glänzt ja auch hauptsächlich durch Inkompetenz und Abwesenheit. Bei Glass Onion ist sie abwesend. Bei Knives Out ist sie sehr inkompetent.
Genau.
Und hier ist sie, glaube ich, so weniger inkompetent, als dass es so ein bisschen, es ist so eher so, genau, eher eine Kritik an der Institution an sich, dass man eher danach geht, was ist die wahrscheinlichste Lösung, anstatt was ist wirklich passiert.
Genau, weil die Haltung von der Mila Kunis-Figur ist ja quasi, sie glaubt das auch nicht so richtig, dass irgendwie die Josh O'Connor, dass er das irgendwie war. Aber es gibt doch keine andere Erklärung, also müssen wir den jetzt erstmal festnehmen.
Ja, so, genau, ne? Richtig, so. Ja, genau. Wollen wir zum Thema kommen?
Kommen wir zum Thema.
Wir haben über unseren einen Film gesprochen, den wir gesehen haben. Jetzt kommen wir zum Thema. Wir haben schon gesagt, wir sprechen heute über CGI in Filmen. The Good, The Bad and The Ugly. And the Bad Ugly and The Good Ugly, maybe.
Ja.
Ich fange jetzt erstmal mit der ganz trockenen Frage an dich. So Diskurs, eine Diskursfrage. Was ist für dich gutes CGI?
Ist eine interessante Frage. Ich habe da spontan zwei Antworten drauf.
Okay, sehr gut.
Das eine ist, es gibt natürlich wahnsinnig viel unsichtbares CGI. So, das ist natürlich, also wenn es einfach nahtlos ist und du gar nicht merkst, dass es irgendwie CGI ist, das ist natürlich, das ist das eine. Das andere ist aber, auch wenn CGI, wenn vielleicht die Seltsamkeit oder die Unnatürlichkeit, die CGI manchmal hat, irgendwie bewusst eingesetzt wird. Also ich habe, wir haben dieses Thema relativ kurzfristig beschlossen, deswegen habe ich jetzt nicht super viel Zeit irgendwie zum Recherchieren und so gehabt. Ich habe mir aber, habe mal so nach Beispielen für gutes CGI gesucht. Und eins, was da öfter mal vorkam und wo ich dann irgendwie so ein DVD-Featurette zugeguckt habe, ist das CGI in Zodiac von David Fincher. David Fincher ist natürlich ein Liebhaber von CGI. Und da gibt's halt diese Taxi-Szene, die so, weißt du, so von oben gefilmt ist, so.
Die GTA-Sequenz.
Genau, die GTA-Sequenz, wo halt die Kamera sich auf eine Art mit diesem, also da wird halt eine Taxifahrt quasi von wirklich der Draufsicht von oben gerade irgendwie abgefilmt, wie halt die alten GTA-Teile. Und die Kamera bewegt sich halt mit dem Taxi auf eine Art, wie sich eine echte Kamera nicht mit einem Taxi bewegen kann. Das kannst du nicht so an ein Taxi montieren.
Genau. So gelockt quasi, ist quasi so.
Ja, aber das soll, glaube ich, so. Also das soll ein bisschen desorientierend und falsch wirken. So, und das ist für mich auch irgendwie eine gute Art, CGI einzusetzen.
Ja, die Frage stelle ich halt in erster Linie, weil das Internet oder alle Kommentarspalten zu Filmen sind eigentlich voll mit Urteilen darüber, dass ein Film gutes oder schlechtes CGI hat.
Mhm.
Und ich fand die Frage dann irgendwie zu sagen, was gutes CGI ist, auch gar nicht so einfach zu beantworten. Du hast halt sowas wie diese super erfolgreiche YouTube-Reihe, wo irgendwie VFX-Artists react to, oder wenn kommentieren die halt so VFX-Shots in Filmen und sagen irgendwie, was daran schlecht oder gut ist. Und im Kern sind diese, ist das eigentlich immer die gleiche Vorstellung, nämlich das, was du auch zuerst gesagt hast, dass es irgendwie unsichtbares CGI ist oder ist es irgendwie nahtlos oder fällt nicht auf. Ich würde es noch ein bisschen weiterdenken, weil wenn wir an, ich meine, das ist ja hundertprozentig der Fall in Filmen, wo das CGI etwas rekreiert, was wir auch aus der Wirklichkeit kennen. Wenn irgendwelche Landschaften erweitert werden oder irgendwelche Skylines hinzugefügt werden oder irgendwas retuschiert wird. Ich meine, das fängt ja schon an damit, dass irgendwelche Kabel von irgendwelchen Stuntleuten, Sicherheitskabel von irgendwelchen Stuntleuten wegretuschiert werden. Das ist logischerweise, ja, das ist irgendwie gutes CGI, aber das ist, glaube ich, auch CGI, über das niemand wirklich spricht auf eine Art und Weise. Ja. Aber wenn es jetzt um Sachen geht, wie das, wo die CGI Hollywood-CGI-Geschichte eigentlich wirklich losgeht bei den ersten Filmen, wo halt versucht wird, mit CGI etwas zu kreieren, was man eben sehr schwer, also weder in der Wirklichkeit findet, noch mit den klassischen praktischen Effekten auf einem ähnlich guten Niveau erzeugen kann. Also zum Beispiel Dinosaurier. Das ist halt kein unsichtbarer CGI-Effekt, weil der Dinosaurier kann nicht unsichtbar sein. Der Dinosaurier ist ja im Jurassic Park als Beispiel, ist ja der Effekt das, was du sehen sollst und an dem du staunen sollst. Ne? Und da ist so die Frage, da gibt's halt diesen super wichtigen oder einflussreichen Aufsatz von Stephen Prince in der Filmwissenschaft, der halt diesen Begriff einführt des perzeptiven Realismus. Also es ist gar nicht so unbedingt darauf ankommt im Film, ist das, was die Kamera zeigt, wirklich vor der Kamera passiert? Sondern ist eigentlich nur das, dass ich das wahrnehme als realistisch, das Entscheidende. Das heißt, was von den Dinosauriern in dem Film gemacht wird, ist, dass sie halt quasi durch die Computereffekte so kreiert werden, als wären sie wirklich mit den Schauspielern in diesem Ort und wirken halt perzeptiv, also wahrnehmbar realistisch. Und ich würde sagen, dass dieser perzeptive Realismus so absolut das absolute Baseline-Level von dem ist, was die große Masse an Menschen meint, gut, das ist gutes CGI. Und das ist die einzige Aufgabe, die CGI hat, ist perzeptiv realistisch zu sein. Und du hast es zum Glück schon angesprochen. Ich würde halt behaupten, das ist halt sehr schade, das nur so zu denken.
Ja, ja, klar. Also man muss CGI auch als ein Stilmittel denken und als irgendwie ja, eine Ausdrucksform sozusagen. Ne? Ich meine, wenn du Jurassic Park ansprichst, dann muss man ja auch sagen, der Effekt, den Jurassic Park hatte, den kann man ja heute gar nicht mehr erzielen.
Ja.
Mit CGI. Weil niemand staunt noch darüber, was man mit dem Computer erzeugen kann.
Ja.
Also das ist eine, ja.
Das haben die Jurassic Park Sequels alle gezeigt.
Ja, genau. Ja, deswegen machen die halt so Sachen wie, es gibt immer wieder einen größeren Dinosaurier, aber das ist halt, also, das bedeutet halt nichts. Das ist, ja. Ich glaube, deswegen wird heute, glaube ich, mehr Wert auf dieses Unsichtbare gelegt, weil es halt diesen Staunen-Effekt nicht mehr gibt. In dem Sinne.
Ich habe mal, wenn man jetzt guckt, so eine Liste sich ausschaut, oder was sind so Listen von so den besten Filmen, mit, oder das beste CGI in Filmen, dann hast du trotzdem auch, du hast trotzdem immer noch so Filme wie, sag ich mal, der Avatar, du hast so Filme wie Gravity da drauf auf der Liste, die Planet der Affen, die neuen Planet der Affen-Filme.
Die funktionieren für mich ja überhaupt nicht. Ich finde diese Computerfiguren ganz, also total störend.
Interessant.
Komme ich überhaupt nicht mehr klar.
Also ich bin auch kein großer Fan von diesen neuen Filmen.
Ja, die fügen sich überhaupt nicht in diese Welt ein, was ich eher interessant finde, weil bei Gollum hat dieses Motion Capturing funktioniert. Bei diesen Affen geht's für mich irgendwie nicht. Obwohl die Technologie seitdem ja deutlich fortgeschritten ist.
Das kann viele Gründe haben. Ne? Ich meine, Gollum ist halt auch hat natürlich auch ein expressiveres Charakterdesign.
Ja.
Durch die großen Augen. Und das ist halt auch irgendwie ein bisschen menschenähnlicher. Mhm. Und ich meine, das Problem habe ich auch bei sowas wie jetzt diesen Live-Action König der Löwen und so. Das ist halt, das sind am Ende Tiere.
Ja,
und
ja, ja.
Denen dann quasi so eine anthropomorphe Mimik drauf zu klatschen oder eben auch nicht. Und dann es ist halt so ganz komisch, so nichts Halbes und nichts Ganzes.
Ja, ja, dieser Kontrast auch von wir singen irgendwie die Happy Disney Songs, aber wir tanzen dazu nicht, wir bewegen uns dazu nicht wirklich, ne, sondern bewegen uns, wie sich halt normale Tiere bewegen. Das ist ja extrem weird.
Also man sieht da so wirklich dieses Diktat des perzeptiven Realismus,
ja,
wie der jetzt einfach so Disney gefangen genommen hat, ne? Wenn man sich die, gut, du hast natürlich, wenn man sich dann anguckt, Beispiele für super schlechtes CGI, da ist die Liste relativ endlos. Du hast natürlich so ganz klassische Filme, die einfach viel zu wenig Geld haben oder viel zu wenig Geld haben für gutes CGI, also diese ganzen Asylum-Filme, eher die Sharknado-Reihe oder Birdemic oder so. Aber du hast auch, also ein Film, der immer wieder auftaucht, ist zum Beispiel Cats. Und ich finde, Cats ist für mich so der Fall von diesem stilisierten, expressionistischen, ich nenne es Pappmaché-CGI.
Mhm.
Weil, ich meine, die Diskussion, Ich bin auch großer so Brettspieler und gerade im Brettspiel ist gerade aktuell die Diskussion mit AI-Kunst, AI-Artwork, Illustrationen. Und da hat einer so einen Aufsatz geschrieben, wo er gesagt, wenn der Designer einfach mit einem Sharpie einfach irgendwie selber die Karten malt, ist mir das lieber, als wenn das einfach irgendwie so eine AI-Art ausspuckt, ne? Wenn wir so handgemachte Practical Effects haben, vor allem auch in älteren Stummfilmen, so Georges Méliès oder sowas, dann sieht das ja nicht irgendwie perzeptiv realistisch aus. Das hat irgendwie so eine Pappmaché-Optik, ist alles ein bisschen selbst und der Kleber trieft irgendwo. Und es sieht einfach irgendwie nicht real aus, aber es ist halt irgendwie, ja, oder Caligari zum Beispiel, die Kulissen in Caligari sollen auf jeden Fall nicht realistisch aussehen. Und diesen Sprung hätte ich gerne auch, also ich hätte gerne davon auch mehr im CGI. Dass wir so akzeptieren, dass man mit CGI auch, dass es eben nicht perzeptiv realistisch sein muss, sondern dass es halt, es kann ruhig ein bisschen überglossy, ein bisschen komisch, ein bisschen irreal, ein bisschen irgendwie, ja, surreal. Ich finde, dass dieses Surreale, das, was das Geile an Cats, ich bin ja ein großer Fan, ist ja, dass es halt schon so, es ist irgendwie zum Teilweise perzeptiv realistisch und gleichzeitig ist es halt so auch so dieses, hat es trotzdem diese theatrale Ästhetik von dem Musical und dieses, es ist eine Chimäre, Es ist, und dann ist es halt das, so diese Sequenzen von Käfern mit Mäusen mit Menschenköpfen, und es ist einfach irgendwie so, es ist so Dali CGI. Ja. Es ist so unnerving, und es ist vielleicht auch nicht so beabsichtigt, und deswegen ist es vielleicht auch schlechtes CGI, weil vielleicht ist nur gutes CGI, dass es so rüberkommt wie von den Filmemachenden intended, aber für mich ist das halt nicht so schlecht, weil das ist Teil des Unterhaltungswerts für mich bei Cats zum Beispiel.
Ja, bin ich absolut bei dir. Ich finde, also der ganze Film, der ganze Look ist halt irgendwie eine Miscalculation so. Ne? Also da war dem Regisseur nicht bewusst, wie weird und verstörend das aussehen würde. Aber was ich ja persönlich, also was den Film für mich auch interessanter macht, also den Film viel interessanter.
Ich meine, wenn die jetzt wirklich so einfach diese Kostüme anhätten, wie auf der Bühne, fände ich das weniger gut.
Auf jeden Fall, ja.
Also es lebt einfach auch ein bisschen davon, von diesem Trainwreck.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich meine, mir ging es auch eher darum, um dieser Vergleich zwischen, dass wir so viel mehr, ich sage jetzt mal, Toleranz haben für schlechte praktische Effekte, schlechte Kulissen, schlechtes Artwork, schlecht irgendwie, weil wir da diese Artefaktebene haben, dass wir spüren quasi, dass es ein Artefakt ist, was sich irgendwie vor der Kamera befunden hat, und das irgendwie gibt's da noch eine etwas andere Verbindung und eine andere. Es ist einfach ein guter Signalgeber, glaube ich, dafür, für dieses ganz klassische, dieses Erzählmodus, so das ist wie so ein Effekt, der mir sagt, hier wird mir eine Geschichte erzählt, so, ne? Das ist wichtig für so diese Suspension of Disbelief, dass wir halt irgendwie, das soll gar nicht so illusionistisch sein, oder dass ich denke, oh mein Gott, da ist ja, Dinosaurier gibt's wirklich, so, ne? Sondern wenn ich diese Stop-Motion-Dinos oder irgendwie die Monster bei Ray Harryhausen oder so sehe, dann sehe ich, dass das schon nicht echt ist, aber ich akzeptiere es irgendwie. Ich kann irgendwie diesen Unglauben darüber abschalten. Und irgendwie ist das bei CGI nicht so richtig, ist dieser Reflex bei CGI oder dieser Mechanismus bei CGI nicht so herausgebildet, dass wenn etwas schlechtes CGI ist, dann wirft uns das einfach eher heraus und wir sind irgendwie enttäuscht, weil wir vielleicht durch, und da würde ich sagen, gerade weil uns solche Filme wie Terminator 2, wie Jurassic Park gezeigt haben, so, dass die uns in diesen Staunen versetzt haben, in dieses Wow, das ist ja perfekt. Die haben einfach so einen perfektionistischen Level vorgegeben, an dem muss ich jetzt alles messen, und ich würde halt behaupten, das muss es gar nicht sein. Das ist irgendwie, aber irgendwie sind wir dadurch darauf geeicht, dass wenn halt das CGI schlecht ist, dann können wir das weniger wertschätzen, als wenn eine Pappmaché-Kulisse.
Ja, aber ich glaube, es liegt halt daran, dass CGI, wenn CGI schlecht, also mich stört CGI dann, wenn es fast perfekt ist. Das ist halt dieses klassische Uncanny Valley-Ding, ne? So irgendwie, deswegen stören mich, glaube ich, die Affen bei Planet der Affen. Die sehen halt fast aus wie richtige Affen, aber dann sprechen sie, dann haben sie irgendwie Gesichtszüge wie Menschen und irgendwie so, ne?
Mhm.
Während zum Beispiel, sagen wir zum Beispiel, die Hauptfigur in Alita Battle Angel sieht auch nicht realistisch aus, aber das stört mich null. Weil da CGI eben nicht benutzt wird, um irgendwie einen Realismus zu imitieren, sondern um halt einen stilistischen Effekt zu erzeugen. Nämlich, dass die so ein weirder Roboter mit großen Augen ist. So.
Ja.
Also das wäre für mich zum Beispiel ein Beispiel, wie CGI gut eingesetzt wird, um irgendwie die...
Es ist auch ein sehr guter Film. Ich mag ihn sehr gerne.
Ich finde es sehr schade, dass da kein Sequel
ist. Ja, weil der leider halt so voll auf Sequel aus ist, und dann kam da halt nichts, weil der halt wirklich hart gefloppt ist. Aber gutes Beispiel auf jeden Fall. Ein anderes Beispiel, was ich gerne noch habe, ich meine, ich glaube, eines der bekanntesten Beispiele für dieses, ich nenne es jetzt mal diesen, angelehnt an so einem deutschen Expressionismus oder fast so ein, ja, so Caligari, CGI, ist ja dieser Film hier mit Angelina Jolie, Sky Captain and the World of Tomorrow.
Ja, den habe ich nie gesehen, aber ich weiß, wie er aussieht.
Ja, genau, du weißt, wie er aussieht. Der ist natürlich, der ist gerade aus diesem Grund aufgefallen, weil der halt so so einen ganz anderen, so CGI so ganz anders einsetzt, nämlich halt mehr in dieser stilisierten, also wirklich stilisierten, so fast schon traumähnlichen Art und Weise. Also eben gerade so, das ist jetzt nicht realistisch und das, man sieht, dass das alles Greenscreen ist, aber das ist bewusst intendiert. Und ich glaube, diese bewusste Intendierung kann man irgendwie, wenn das irgendwie spürbar ist,
ja,
dann könnte da vielleicht, kann das auch, dann kann es trotzdem diesen Effekt haben. Wenn man Film nicht zum Beispiel, aber was ich auch immer in Schutz nehme, ist so ein bisschen in der Hinsicht auch die Star Wars Prequels. Ich weiß noch damals, dass die Star Wars Prequels rauskamen und zumindest das eine Kritikpunkt halt war, dass das Tolle an den alten Star Wars Filmen war halt, dass dieses Universum so verbraucht war und so ranzig und so. Alles war so irgendwie, waren natürlich auch echte Kulissen. Jetzt auch nicht die besten Kulissen, gerade beim ersten Star Wars Film, das war ein relativ günstig produzierter Film. Und ja, die neuen Filme, da ist alles so geleckt und alles ist so, sieht so videospielmäßig aus und so sauber. Ganz besonders im zweiten Film, das ist ja der erste Film, der komplett digital gedreht wurde. Aber ich würde das in Schutz nehmen, weil ich irgendwie, ich mag so diese Fantasie. Ich finde, für mich ist das ganz klar intendiert von Lucas auch. Der sucht ja gar nicht den Look von, dass es irgendwie wirklich so illusionistisch ist, sondern es hat so das Bild von so einem Utopia, was kurz davor ist, wirklich dem Höhepunkt der Republik, wo noch alles sauber, schick, neu ist, kurz davor steht zu kippen alles. Und da hatte ich irgendwie, das habe ich sofort abgekauft und fand das eigentlich auch nie, also ja, das wäre für mich auch so ein Fall, wo ich das als so stilisiertes CGI, wäre so ein Fall für mich für stilisiertes CGI, genau.
Ja, ich meine, ich will das auch gar nicht alles so weg erklären. Ich bin auch ein Fan von irgendwie praktischen Effekten. So, ich mag es auch, wenn man sieht, irgendwie, das ist irgendwie, das haben sie irgendwie handgemacht und so. Also es gibt schon, glaube ich, einfach, ich glaube, wir werden es einfach immer besser finden und irgendwie, wenn es immer leichter finden, eine Verbindung zu was aufzubauen, von dem wir dachten, dass es wirklich existiert hat und dass es wirklich irgendwie greifbar da war.
Ja. So,
und das finde ich auch erstmal okay, ne? Also ich will gar nicht irgendwie, jede Kritik an CGI oder so als irgendwie ein Vorurteil so weg erklären. That being said, ich glaube, einer der Gründe, warum CGI oft auch so in Verruf, warum es so ein bisschen in Verruf geraten ist und warum es oft als so einer der Punkte angeführt wird, warum irgendwie das, also was so am aktuellen Kino falsch läuft, liegt auch daran, glaube ich, dass CGI, der Einsatz von viel CGI oft auch mit so einer we'll fix it in post-Mentalität einhergeht.
Ja.
Also das beste Beispiel dafür sind halt die Marvel-Filme, ne, wo glaube ich, in vielen Szenen, die sie drehen, wo sie gar nicht wissen, wo die Szene nachher stattfinden soll. Die wird halt irgendwo vom Greenscreen gedreht und dann entscheiden sie halt nachträglich, wie das dann letztlich auch aussehen soll. So, ne? Oder halt auch, ne, da hat ja Ian McKellen famously, war da ja sehr beim Dreh von The Hobbit sehr deprimiert, weil halt auch Schauspieler dann halt viel so mit irgendwelchen Tennisbällen spielen müssen, so, ne? Oder mit jemandem, der in irgendeinem Motion-Cap-Anzug irgendwie gezwängt ist. Und du weißt als Schauspieler gar nicht mehr so richtig, worauf reagiere ich hier und so, ne? Und ich glaube, das ist halt auch einer der Gründe, warum CGI oft als so ein Problem gesehen, weil es mit so einer generellen Mentalität von der Film entsteht erst letztlich in der Postproduktion irgendwie oft einhergeht.
Ja, ich würde ein weiterer Vorwurf, den man oft hört, das ist zu viel CGI. Und zwar auf so im Sinne von, es ist unnötig. Es ist irgendwie, weil das haben halt da auch diese alten Filme, die so die Grundpfeiler sind von der CGI-Ästhetik bei Terminator oder Jurassic Park, dass sie halt, die konnten das gar nicht inflationär einsetzen.
Ja.
Das war quasi wirklich so genau so eingesetzt, wie es sein wird. Und ich würde sagen, der realistische Effekt von den Dinosauriern in Jurassic Park setzt sich auch zusammen aus den, dieser Montage, das ist eigentlich eine Collage, ist aus den Stan Winston Animatronics, die dann komplettiert werden in den Totalen von dem CGI und das erzeugt erst diesen realistischen Effekt halt.
Ja.
Weil die Puppen ja auch einfach so State of the Art waren damals. Genau, also ich würde auch sagen, es wird und das ist für mich ein gutes Stichwort zu Frankenstein, über den wir letzte Folge gesprochen haben, weil du fragst dich einfach, ich finde, wir sagen halt, das ist so unnötiges CGI irgendwie, weil es ist nicht so richtig klar, warum ist da so viel CGI in dem Film? Warum hat man das nicht gebaut? Wieso hat man da nicht... Und ich meine, es könnte sogar sein, dass dort im Film vieles gebaut ist, was aber durch diese digitale Netflix-Ästhetik, durch diesen reinlichen Glanz irgendwie, dass sich das so übertragen hat, auch auf das, was vielleicht sogar echt war, aber man kann es gar nicht mehr so richtig unterscheiden, weil alles ist so ein bisschen gleich gemacht. Aber warum hat man nicht in so einer Kulisse irgendwie... wieso hat man nicht wie bei Game of Thrones in Island in der Eiswüste gedreht oder so, ne? Das fragt man sich. Und es kann ja nicht unbedingt am Geld liegen, weil halt diese CGI-Filme ja auch unfassbar teuer sind, weil da unglaublich viele Leute involviert sind. Das ist ja an diesen ganzen Mega-Blockbustern, die sich ja diese krassen Effekte leisten können. Und ich kann es auch nur erklären, damit das irgendwie Schedules, Schauspieler, die nur dann und dann können, man muss es irgendwie alles so gefügig und offen halten, dann hast du die Executives, die irgendwie auch noch so viel Mitspracherecht in der Post haben wollen wie möglich.
Ja.
Und dann hast du halt, genau, dann hast du halt eben diese Art von Filme machen, die davon lebt, dass man die künstlerischen Entscheidungen, soweit es geht, hinauszögert. Und nicht mit dem lebt, was man am Set macht.
Genau.
Und wir verbinden aber halt auch mit Filmemachen irgendwie genau das, dass dieses am Set sein, Action sagen und dann haben wir jetzt das, was wir wollen. Und gerade wenn du dir sowas anguckst, wie dieser Effekt, wenn das Haus sich zusammenzieht in Poltergeist zum Schluss, wie viel Vorarbeit für diesen praktischen Effekt da drin steckt, wenn du das mal anschaust, das ist halt einfach entwaffnend. Da kann CGI, glaube ich, ich meine, die manuelle Arbeit da drin, das ist ja auch so ein bisschen, da hat man gleich wieder so ein bisschen so eine marxistische Lesart, aber das ist halt so, das ganze Internet, diese ganzen Shorts und TikTok sind bevölkert mit Videos, wo Leute einfach unfassbar minutiöse Tätigkeiten mit ihren Händen machen und wo Leute irgendwelche Muster bauen aus, weiß ich nicht, muss man nur mal durch TikTok scrollen. Also es gibt einfach unfassbar viele Videos von Sachen, wo Leute aus minutiösen kleinen Scheiß irgendwie über Stunden was kreieren, was dann am Ende 90-Sekunden-Video ist. Und das hat einfach so eine Faszination schon inhärent. Also es ist...
Im Extremfall kann halt auch so ein bisschen die Autorschaft des Regisseurs einfach verloren gehen. Also ich denke zum Beispiel an den Film Ready Player One, wo ich noch immer behaupte, dass Steven Spielberg den Film wahrscheinlich noch nicht mal gesehen hat in voller Länge. Also diese, zu sagen, dass Steven Spielberg diesen Film inszeniert hat, ist insane. Steven Spielberg hat 3-4 Szenen in diesem Film inszeniert und der Rest ist irgendwie eher aus dem Rechner gekommen.
Ich habe den ja nicht gesehen, den Film. Ich höre immer nichts Gutes zu dem.
Also es passieren Dinge in diesem Film, die kann Steven Spielberg, das kann nicht Steven Spielberg entschieden haben. Es gibt dann halt so einzelne Szenen, wo du weißt, okay, da deswegen wollte Steven Spielberg das machen. Ne, es gibt halt diese Shining-Sequenz, die er irgendwie als Hommage an irgendwie Stanley Kubrick irgendwie machen wollte. So. Aber also weite Teile dieses Films müssen aus irgendwie wurden von irgendwelchen Videospiel-Nerds am Rechner zusammengeklickt.
Ich muss ich da immer mal gucken. Also ich habe das Gefühl, es ist eine große Lücke. Eine Zäsur in Spielbergs Schaffen auf jeden Fall.
Es ist schon wild, dass dieser Film, dass Steven Spielberg diesen Film angeblich gemacht hat.
Ja. Nee, genau. Also es ist irgendwie CGI hat im besten Falle begründet sich irgendwie selbst. Also entweder will man irgendwas kreieren, was man schwer durch praktische Effekte erzeugen kann, oder man versucht einen bestimmten stilistischen Effekt zu erzeugen. Abseits von so ganz klassischen Compositing-Tätigkeiten wie Kabel wegretuschieren oder irgendwelche Hintergründe. Ja, ne? Das ist so, wie gesagt, Anfang einleiten meinte darüber, das sind die CGI-Fälle, über die man jetzt nicht groß redet. Aber ich meine, ein gutes Beispiel, woran ich auch nochmal denken musste, war jetzt so der Vergleich auch zwischen Fury Road und Furiosa.
Mhm.
Du hattest ja irgendwie hatte man das Gefühl bei Fury Road, ich meine, das ist ja auch, glaube ich, der Fall gewesen, dass halt Fury Road hat extrem viele CGI-Effekte, logisch. Ja, klar, das hat niemand behauptet. Aber man hat auch irgendwie dem Film angesehen, dass er wahrscheinlich auch sehr viele Effekte, praktische Effekte genutzt hat und vor allem die Stunts halt sich sehr echt angefühlt haben.
Ja.
Und du hattest halt ganz, das war auch eine von den Sachen, die halt im Furiosa so ein bisschen, abgenommen hatten, wo es irgendwie alles ein bisschen, wo die Wüste irgendwie klinischer aussieht. Sieht irgendwie digitaler aus, sieht irgendwie nicht echter aus. Sie haben auch, glaube ich, nicht in Namibia gedreht. Damals hatten sie ja in Namibia gedreht. Fury Road. Ja, also CGI muss sich für sich, muss es eine Motivation dafür geben, warum haben wir das CGI? Und weil im Ursprung ist halt Film eine Kamera, die etwas aufnimmt, was davor ist. Und das ist so der Modus, in dem man einfach denkt. Und natürlich haben wir Filme wie Avatar oder das, was das ganze große Projekt von James Cameron, an dem er arbeitet, was er machen will, wo du quasi wirklich, du hast diese Idee von der Kamera und an einem Set bist du, aber es ist alles virtuell und du kannst so die Kamera führen in Echtzeit, wird dann quasi das alles berechnet und du hast schon auf dem Bildschirm, also so wie Avatar halt gedreht wurde. Ich kann das total gut nachvollziehen, aus einer künstlerischen Perspektive, dass man dieses Maximum an Kontrolle haben will. Aber irgendwann hört's dann auf, irgendwie, weiß ich nicht, es hört dann auf, irgendwie ein Film zu sein. Und ich meine, ich mag Pixar, ich mag auch die ganzen drei Computeranimationsfilme, aber ich würde trotzdem sagen, dass Stop-Motion und Zeichentrickfilme immer noch die besseren Animationsfilme sind.
Genau, im Animationsfilm hat sich halt auch dieser gefühlte Realismus irgendwie etabliert. Was jetzt zum Glück ja durch die Spider-Verse-Filme endlich so ein bisschen mal hinterfragt worden ist. Dass man vielleicht auch da ein bisschen mehr stilisiert arbeiten kann und so. Weil das finde ich tatsächlich auch in Pixar-Filmen. Genau, was zum Beispiel Pixar-Filme überhaupt nicht machen, ist dieses, was frühe Zeichentrickfilme hatten, dass sie so mit den Körpern der Figuren spielen, so, ne? Also, in Looney Tunes-Filmen hast du immer diese, da werden die Körper der Figuren verzerrt irgendwie, ne? Und, weiß ich nicht, Daffy Duck schießt sich da irgendwie mal den Schnabel um den Kopf, so, und, solche Sachen. Und sowas ist in Pixar-Filmen irgendwie auch undenkbar, weil irgendwie gedacht wird, was man machen muss, also in Computeranimationen muss man halt irgendwie immer versuchen, es muss realistisch sein, so. Und die Figuren dürfen sich nur bewegen, wie sich Figuren in echt bewegen dürften, könnten, wenn das irgendwie echt wäre und so. Und da würde ich mir tatsächlich im Animationsfilm, würde ich mir mehr eine Rückkehr so zu diesem expressiveren Stil wünschen, weil ich glaube, dass das auch in Computeranimationen möglich ist.
Ja, das einzige Problem, was das CGI oder da in dem Fall hat, ist halt, dass bei Stop Motion, also bei Zeichentrick, wird halt die Ästhetik ja durchs Material vorgegeben auf eine Art und Weise.
Mhm.
Und diese Grenzenlosigkeit von CGI macht's halt schwierig, irgendwie so eine materielle Stilisierung da irgendwie zu erzeugen. Also du kannst dich zwar für einen Look entscheiden, du kannst jetzt sagen, hier zum Beispiel bei Into the Spider-Verse, wir übernehmen so diese Stop-Motion-Ästhetik so ein bisschen, ne? Auf eine Art und Weise, diesen Comic-Look oder so, ne? Aber ich meine, das ist cool auf jeden Fall, aber es hat halt nie diesen Charme von. Ein bestes Beispiel ist für mich immer so dieser so Impressionismus Monet, wenn du halt diese Idee, dass jemand aus einzelnen kleinen Tüpfeln dann so ein Bild kreiert. Also wenn du rangehst, siehst du die einzelnen kleinen Tüpfel. So, das ist das Material. Und wenn du siehst aber, was da jemand kreiert hat, so, ne? Aber in CGI hast du keine Tüpfel. Du hast nicht irgendwie, also du hast nichts, was vorher nichts war und was du dann formst in etwas und du siehst schon an dem, wie es am Ende aussieht, aus was es geschöpft wurde. Das hast du beim CGI nicht. Das CGI kommt aus dem Nichts. Das ist einfach, du kannst alles haben und dadurch ist es quasi so ein bisschen, fehlt dem quasi so eine Urmaterie. Ich kann nicht genau, das ist glaube ich dieser Charme von Zeichentrick von Stop Motion. Dass du die Knete siehst, du siehst noch die Knete sieht nicht echt, also die sieht nicht aus wie Haut, weißt du so, das ist so, ich glaube, das ist ein großer Vorteil, diese Limitierung von dem durch das Material von diesen praktischen Animationsstilen. Und ich glaube halt, das CGI das erst noch irgendwie finden muss, was es sein kann. Weil es hat diese Limitierung nicht. Es kann alles sein. Und man hat sich halt leider dafür entschieden, dass es halt perzeptiv realistisch sein muss. Das setzt sich ja bei allem fort, ganz besonders auch bei Videospielen, wo wir irgendwie jede neue Konsolengeneration bekommen, die dann irgendwie noch realistischer, aber irgendwann ist es halt, das Ende ist erreicht. Das ist jetzt, kann jetzt nicht mehr groß. Die Grafiksprünge sind nicht mehr groß zwischen den Konsolen und am Ende sind die Spiele interessanter, die halt irgendwie Indie-Games, die halt eher so Pixel-Art haben, die eine stilisiertere Optik haben. Genau. Und das wird sich auch im Film hoffentlich irgendwann mal irgendwie ein bisschen besser durchsetzen.
Ja, wie gesagt, ich glaube, also die Spider-Verse-Filme sind da, glaube ich, schon irgendwie ein erster Schritt.
Auf jeden Fall,
ja. Schon das erste Mal in langer, langer Zeit, dass so Computeranimation ein bisschen hinterfragt wurde. Oder auch hier der glaube ich, vom selben Studio ist, dieser Mitchells and the Machines, finde ich, hatte auch einen sehr spezifischen Look, der so ein bisschen an Zeichentrick erinnert.
Mhm.
Also mal sehen, was da jetzt noch so kommt.
Ja. Ja, wir warten auf, wir freuen uns über nicht perzeptiv realistische, stilisierte CGI auf jeden Fall. Wir freuen uns auf so wenig CGI wie möglich, aber so viel CGI wie nötig.
Ja.
Das war unsere fünfte Folge.
Genau. Vielleicht die letzte Folge für dieses Jahr.
Podcasten geht ins Kino. Vielleicht die letzte Folge dieses Jahr. Schauen wir mal. Wir sehen uns vielleicht entweder nochmal dieses Jahr oder erst nächstes Jahr, im Jahr 2026. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Folgt und abonniert uns, oder? Habe ich noch was vergessen?
Folgt, abonniert uns. Reviews und Bewertungen sind gut.
Genau, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.